Samt versus Seide. Ein Richter, eine Anwältin, ein Thema. 10 Minuten ohne Skript und ohne Schwurbel.
Übrigens, man kann auch in hohem Alter, also selbst mit über 60, sich als durchaus lernfähig erweisen.
Inwiefern?
Also, ich verwende immer noch meine Wasserflasche als Mikrofonstützpunkt. Aber ich habe mir vorher ein Glas Wasser eingegossen.
Wow. Ach Jörg, kein Durst mehr in der Aufzeichnung. Bestens.
Genau.
Bestens. Ich habe fast befürchtet, dass die Community bald anfängt, für dich zu sammeln, damit du wenigstens noch ein Glas hast. Aber das könnte sowas von ich sein, ne? Wenn du denkst, du kannst, nee, höher, dann zeichnest du auf und dann hockst du da und denkst so.
So ging das letztes Mal.
Okay, das war jetzt original gar nicht schlau. Ja, das willkommen in meiner Welt. Weißt du, was ich schade fand? Wir haben vorhin gar nicht mehr, weil die Zeit schon wieder um war. Bei Vermögensabschöpfung gibt's so verrückte Fälle.
Ja, das stimmt. Also ich muss auch sagen, das ist eigentlich so das, was ich mitgenommen habe aus meiner Zeit als Staatsanwalt und auch später im Justizministerium, als ich in der Strafrechtsabteilung war, was sich in Strafverfahren abspielt. Übrigens gerade beim Thema Vermögensabschöpfung. Das ist zum Teil so absurd und so witzig, also es lohnt sich darauf mal wirklich so ein paar olle Kamellen auszugraben.
Sollten wir unbedingt mal machen. Du kennst die ganzen Fälle, ne? Unterhalte mich, Jörg. Unterhalte mich.
Also zum Beispiel der Honigfall war wunderbar. Beim Honigfall ging es darum, dass jemand total billigen Industriehonig verkauft hat als original deutschen Imkerhonig. Das ist eine geschützte Marke. Das steht ein bestimmtes Herstellungsverfahren dahinter. Und tatsächlich, der Marktwert unterscheidet sich enorm, nämlich um 2 bis 3 Mark, der Fall ist schon älter, pro Glas. Jetzt haben wir bei dem Typ, der diesen Honig gefälscht hat sozusagen, erhebliche Summen Geld festgesetzt. Und nach damaligem Recht musste das an die Geschädigten ausgekehrt werden.
Aber wie willst du das machen?
Genau, also du hast auf der einen Seite ein Batzen von 500.000 Mark und auf der anderen Seite eine Liste mit, sagen wir mal, 10.000 oder 15.000 Geschädigten, die alle 2 bis 3 Mark geschädigt wurden. Wenn ich die jetzt alle auch nur anschreibe und sage, möchten Sie die 2 bis 3 Mark? Dann habe ich schon eine Million für den Brief. Genau, so. Und da gibt es eine wunderbare Rechtsprechung vom Bundesgerichtshof und der sagt, also wenn so eingezogene Gewinne oder sowas nicht angebracht werden können, also wenn man es einfach nicht zurückgeben kann, ist das wie ein Fund zu behandeln. Und dann darf der Finder, nämlich Papa Staat, das einfach behalten. Und da war aber doch ganz froh.
Ja, ja, das glaube ich, aber also.
Ja. Also, naja, der Täter soll es ja auch nicht behalten, oder? Das wäre ja auch nicht schön.
Aber ganz ehrlich, warum nimmt man nicht als Begründung, wenn Kosten und Aufwand völlig außer Verhältnis stehen? So, aber Pfund, das ist wie ein Pfund.
Ich fand es gut.
Ja, das Ergebnis ist okay, aber es ist.
Ja.
Also gut, ganz ehrlich. Ich hätte mich jetzt mal ernsthaft, bist du Betroffener, ja, und hast eins dieser Gläser Honig gekauft und dann kriegst du, ich würde ja ausflippen, kriegst du einen Brief, dann wirst du informiert und dann musst du wahrscheinlich, wie willst du das machen? Gleich ein was legt man dabei, ein Scheck oder was auch immer, oder du musst die Leute wieder auffordern, ihre Bankverbindung. Da würde ich auch sagen, habt ihr eine Macke? Ich soll jetzt für 2 Mark. Ich würde wahrscheinlich gar nicht, also, weil dann, ich müsste ja auch wieder, weil das, wenn du sagst Mark, das heißt, da konnte ich ja vielleicht noch keine E-Mail schreiben. Also das klingt ja jetzt nicht nach 99, sondern vielleicht nach länger. Ja. Dann hätte ich ja selber wieder einen Brief frankieren müssen, der natürlich nicht wie heute, was kostet ein Brief heute? Ich schreibe ganz selten Briefe 95 Cent oder was.
Sowas, genau.
Eine Mark ausgeben müssen für einen Brief, damit ich eine Mark kriege und, ja. Schräg.
Ja, aber ich kann dir sagen, manchmal ist es auch gar nicht leicht, viel Geld wieder loszuwerden.
Warum? Inwiefern?
Also wir hatten einen anderen Fall, so ein Betrüger-Schneeballsystem und der also praktisch immer die ersten Gewinne zurückzahlt aus dem Geld, das die Nächsten eingezahlt haben. Und bei dem haben wir also doch eine stattliche Summe Geld festgesetzt und wir haben eine Liste gefunden mit Personen, von denen er Geld genommen hat. Und zwar mit den Beträgen. Okay. Und dann haben wir die angeschrieben, waren es immer so 50.000, 100.000 Mark pro Nase und haben denen geschrieben, also sie sind offensichtlich Opfer eines Schneeballbetrugssystems geworden, teilen Sie uns bitte mit, das so stimmt, wir haben auf der Liste Ihren Namen gefunden und die Summe und ist das der Schaden, den Sie erlitten haben. Und dann haben ganz viele zurückgeschrieben, ich will jetzt keine Klischees bedienen, aber viele hatten einen Doktortitel aus dem medizinischen Bereich.
Okay, dann ist klar,
was passiert. Nein, das muss ein grässliches Versehen sein. Nein, also nie und nimmer. Ich kenne den Herrn gar nicht. Ich habe der nie Geld gezahlt. Ja. War halt alles Schwarzgeld.
Ich wollte gerade sagen, absurd. Es gibt ja nur einen Grund, Geld nicht zurückhaben zu wollen. Wenn du fürchtest, wenn ich sage, das ist mein Geld, dann fragt vielleicht mal jemand nach.
Ja.
So, und das heißt, 50% sind dann nicht, naja, so viel wahrscheinlich nicht, aber wird ja auch ordentlich was liegen geblieben sein.
Ja, genau. Für das gibt es übrigens eine Lösung bei den Italienern. Die haben eine Art Beweislastumkehr. Da musst du beweisen, dass das Geld, das bei dir gefunden wird, dass du das legal bekommen hast und dass es legal zu deinem Vermögen gehört. Und wenn du bestimmte Dinge kaufst, musst du auch nachweisen, dass du sozusagen legal zu diesem Geld gekommen bist. Und das hat sich also ausgewirkt bis hin zum Automarkt in Italien. Es gab in Italien von inländischen und ausländischen Herstellern immer wieder Sonderversionen von sehr PS-starken Fahrzeugen, bei denen der Hubraum auf 2 Liter runtergeschraubt wurde. Es gab von Ferrari so einen Sportwagen, der eigentlich einen 3-Liter V8, der wurde dort mit 2-Liter V8 verkauft. Mercedes hat bestimmte Sportmodelle runtergezoomt auf 2 Liter, weil du ab 2 Litern musstest du so einen Vermögensnachweis führen. Ja. Und eine Zeit lang konnte man auch italienische Oldtimer total billig in Deutschland kaufen, weil die alle die Dinger abgestoßen haben, weil die über 2 Liter Hubraum hatten und auf keinen Fall wollten, dass man nachfragt, wo das Geld herkam.
Kannst du mir erklären, inwiefern der Hubraum direkte Auswirkungen auf die Relevanz der Frage hat, woher das Geld dafür stammt?
Das war einfach eine dämliche Anknüpfung. Es hat bis 2 Liter Hubraum ist ein volkstümliches Fahrzeug, ja, und drüber ist ein teures Auto.
Aber der Preis war doch wahrscheinlich dasselbe. Also ob du es, naja.
Natürlich, natürlich.
Weißt du deswegen?
Aber es hat eine Entwicklung von...
Weißt du?
Aber das hat...
Autoaffinität, ja.
Genau, aber das, man muss zugeben, das hat natürlich der Entwicklung hocheffizienter, hochpotenter, kompakter Motoren wirklich Auftrieb gegeben.
Ich muss nur so lachen, weil ich mich gerade gefragt habe, liegt es daran, dass du ein Autofreak bist, dass du sowas weißt? Oder liegt es daran, dass du Alessandro Bellardita kennst?
Nein, das liegt am Autofreak.
Hätte ja sein können. Ist ja auch verrückt.
Ja.
Und dann habe ich gesehen, hattest du auch mal am Rande bei mir erwähnt im Gespräch. Was war das mit dem Apfelsaft?
Genau, der Apfelsaftfall. Das ist ein absolutes Kuriosum. Das ist so eine Geschichte, wo man sich wirklich fragen kann, und was ist jetzt eigentlich der Schaden? Also jeder, der einen Garten hat, weiß ja, die Apfelernte fällt so turnusgemäß mal besser, mal schlechter aus. Ja? Das bedeutet, dass man im einen Jahr viel Apfelsaft auf dem Markt hat, dann ist er günstig. Und im anderen Jahr fehlt Apfelsaft. Und da gab es jetzt nicht in Baden-Württemberg, in einem anderen Bundesland, ein paar begabte Lebensmittelchemiker. Und die haben gesagt, naja, auch Apfelsaft, oder in dem Fall Apfelsaftkonzentrat, ist letztlich eine chemische Brühe. Das müsste man eigentlich komplett chemisch nachbauen können. Und dann haben die Folgendes gemacht. Die haben rein chemisch erzeugtes Apfelsaftkonzentrat entwickelt und haben das immer wieder unter verschiedenen Namen mit verschiedenen Absendern an lebensmittelchemische Untersuchungsanstalten geschickt. Die haben da Vitamine reingemacht, Spurenelemente, Mineralstoffe. Und zwar so lange, bis dieses rein chemische Apfelsaftkonzentrat komplett laborfest war. Bis man das lebensmittelchemisch nicht mehr unterscheiden konnte. Und es war natürlich nicht ganz billig, das herzustellen. Und deshalb haben die das hergestellt, kontinuierlich und gebunkert in so ein paar Edelstahltanks mit ein paar 10.000 Litern in einer kleinen chemischen Fabrik. Und in den Jahren, in denen es wenig Äpfel gab, hat sich's gelohnt und dann haben sie dieses Apfelsaftkonzentrat oder diese chemische Brühe als Apfelsaftkonzentrat auf den Markt gebracht. Und die Frage ist dann strafrechtlich und ehrlich gesagt, also wirtschaftlich, wo liegt eigentlich der Schaden? Du konntest es, wenn du die Analyse gemacht hast, nicht unterscheiden. Es war alles drin, was in einem echten Apfelsaftkonzentrat drin war. Es hat auch genauso geschmeckt. Es war auch nicht gesundheitsschädlich. Nur der Marktwert ist natürlich ein anderer, ob du sagst, es ist aus echten Äpfeln oder nicht aus echten Äpfeln.
Ja, aber Schaden fällt mir da jetzt auch nicht ein. Wobei ich mich gerade frage, warum so viel, das wird ja teuer gewesen sein, warum so viel Geld investieren, um sowas wie Apfelsaft, wenn es jetzt Champagner gewesen wäre.
Ja.
Ja.
Aber in den Jahren, in denen die es auf den Markt gebracht haben, war halt das echte Apfelsaftkonzentrat noch teurer. Ne? Und da waren sie marktfähig.
Ja, und wo ist der Schaden?
Na, der Schaden lag tatsächlich dann darin, als es bekannt wurde, an wen die geliefert haben. Haben natürlich alle Großhandelsunternehmen ihre Lieferanten aufgefordert, die gesamte Charge zurückzunehmen, weil ja nicht differenziert werden konnte, in welcher ist jetzt künstliches Apfelsaftkonzentrat gewesen und wo war echtes. Und da war dann tatsächlich der wirtschaftliche Schaden da, einfach weil der Markt das anders bewertet. Ja.
So, also wie beim
Honigfall auch. Der Honig schmeckt dann anders. Ja.
Nicht kenntlich gemacht.
Genau. Nee, klar, es wurde als echtes Apfelsaftkonzentrat verkauft. Und witziges Detail, also wir haben dann dort durchsucht in diesem kleinen chemischen Betrieb und wir wollten natürlich das Rezept. Ja, wir wollten natürlich wissen, wie diese Mischung hergestellt wurde. Und wir haben den ganzen Laden auf den Kopf gestellt, fanden nichts. Ja, also alle Schreibtische geleert, nach Geheimfächern gesucht, Rezept war nicht aufzufinden. Und dann saßen wir da im Büro vom Geschäftsführer und in meinem Blickfeld hing so ein Bild mit einem rührenden Hirsch. Und dann dachte ich so kurz, also in jedem billigen Krimi wäre jetzt der Tresor hinter dem Bild mit dem rührenden Hirsch.
Nein.
Und dann habe ich gesagt, haben Sie hier einen Tresor? Sagt er, nee. Sage ich, nehmen Sie mal das Bild ab.
Nein.
Da war er.
Nein.
Ja, da war das Rezept
drin. Nein. So, und jetzt sage ich dir Folgendes. Wir sprechen demnächst mal über die verrücktesten Vorkommnisse bei Durchsuchungen oder so. Weil das ist bestimmt nicht, ich mache mir gerade eine Notiz, das ist bestimmt nicht der einzige kuriose Fall, der dir so einfällt.
Nee, das kann man sagen, da gibt es auch peinliche Sachen hoch drei. Also, wenn du dann in der Wohnung durchsuchst und dann kommen da die Pornohefte unter den Unterhosen raus und so, also möchte man alles nicht sehen. Ja.
Nee, sehen nicht, aber wir wollen das alle hören. Das machen wir demnächst mal, Jörg.
Samt versus Seide. Ein Richter, eine Anwältin, ein Thema. Immer sonntags um 9.30 Uhr auf YouTube, TikTok und Instagram und auf allen Podcast-Plattformen.